Herr Heusgen, Sie haben viele Jahre Ihres Lebens in den USA verbracht, haben eine enge Bindung zu dem Land, sind also wirklich, man kann sagen, ein Kenner. Wie schätzen Sie die Auswirkungen des Attentats auf Donald Trump ein?
Ja, es ist zunächst mal natürlich wieder ein schrecklicher Anschlag, der sich einreiht in eine Reihe von Anschlägen gegen amerikanische Präsidenten, Präsidentschaftskandidaten, politischen Attentaten. Es ist einfach unglaublich, was in den USA passiert aufgrund der weiten Verbreitung von Waffen. Und es ist einfach schrecklich. Was in dem Fall zu sagen ist, erstens, Präsident Trump hat Glück gehabt, Gott sei Dank, dass ihm nichts passiert ist. Schrecklich, dass trotz dem Anschlag auch wieder ein Mensch ums Leben gekommen ist. Trump hat auf der einen Seite emotional reagiert, dann hinterher aber auch eher staatsmännisch reagiert. Er hat angekündigt, dass seine Rede auf dem Wahlparteitag der Republikaner, dass er die anpassen wird, staatsmännischer. Und ich glaube, im Ergebnis wird nach der aus Sicht des Präsidenten Biden katastrophalen Fernsehdebatte und jetzt diesem Attentat werden wir im Ergebnis sehen, dass der ehemalige Präsident Trump der künftige Präsident sein wird. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch in den letzten Wochen und Monaten zu drehen sein wird.
Also im Rahmen des Präsidentschaftswahlkampfs wird ja fast immer davon ausgegangen, dass es ein Zweikampf ist. Wie schätzen Sie an, dass Robert Kennedy überhaupt eine Chance hat, Stimmen zu bekommen? Das wird in Deutschland, ja, in Europa ja kaum berichtet. In den USA sieht die Sache etwas anders aus.
Ja, das ist so. Es hat immer diese dritten Kandidaten gegeben, die wenige Stimmen bekommen haben. Aber weil die Ergebnisse der Wahlen immer sehr knapp sind, kann das auch ausschlaggebend sein. Kennedy ist eine komplizierte Figur. Der Name selbst lässt natürlich den Schluss zu, dass er Familie Kennedy, große Demokratenfamilie, dass er den Demokraten Stimmen abnimmt. Das wird so sein. Aber gleichzeitig, wenn man sich auf das Programm konzentriert, ist das näher bei den Republikanern. Also da kann es auch sein, dass einige, die unzufrieden mit der Art und Weise, wie Trump und sein Umfeld Wahlkampf macht und wofür sie stehen, dann Kennedy wählen. Unter dem Strich glaube ich aber, dass die Kandidatur von Kennedy nicht entscheidend sein wird für den Ausgang der Wahlen.
Sondern war in Washington außerdem auch das 75-jährige Jubiläum der NATO. Wie bewerten Sie den Gipfel, der im Rahmen dessen auch stattfand?
Ja, der Gipfel war wichtig. Es war eine Selbstvergewisserung der NATO. Die NATO kann zurückblicken auf 75 Jahre Erfolg. Es ist die erfolgreichste Verteidigungsallianz der Geschichte. Kein Land der Allianz, wir hatten in Europa keinen Angriff auf eines dieser Mitgliedstaaten, sehr erfolgreich. Gleichzeitig war dieser Gipfel wichtig, um nach vorne zu schauen, um auch die Strategie der NATO neu zu kalibrieren. Ich würde sagen, es war ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Klar, dass jetzt Landesverteidigung, Verteidigung des Bündnisses wieder im Vordergrund steht, Lastenteilung zwischen USA und den Europäern, aber auch eine gewisse Unterstützung der Amerikaner im Hinblick auf deren Priorität, das ist Asien. Das war ein wichtiger Gipfel, sowohl Rückblick als auch Ausblick. Aber ich war auch selbst in Washington. In den Gesprächen am Rande wurde dieser Gipfel überschattet durch die Diskussion. Wird Biden der Kandidat der Demokraten bleiben oder nicht? Wird er ersetzt werden? Also es war eine Debatte, die leider überschattet worden ist durch diese inneramerikanische Diskussion. Zum Gipfel selbst erfolgreich. Jetzt erfolgt die Übergabe an einen neuen Generalsekretär. Und da können wir, glaube ich, von einem Glücksfall Jens Stoltenberg zum nächsten Glücksfall gehen. Mark Rutte ist ein erfahrener Ministerpräsident in den Niederlanden, ein ausgewiesener Transatlantiker, und ich hatte das Vergnügen, über viele Jahre als Berater der Bundeskanzlerin auch mit Mark Rutte zusammenzuarbeiten und seinen Mitarbeitern, immer nette Mitarbeiter, und Mark Rutte selbst eine sehr sympathische Figur, die ist auch jetzt in diesem Jahr auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz gewesen. Wir werden ihn natürlich auch für die nächste Konferenz wieder nach München einladen.
So, und das vorherrschende Thema neben dem US-Wahlkampf, nehme ich an, ist ja auch der Ukraine-Krieg gewesen. Also ich persönlich habe tatsächlich jetzt in den vergangenen Wochen mit mehreren Leuten gesprochen, die sagen, in der Öffentlichkeit sage ich das nicht, aber der Krieg ist für die Ukraine ja gar nicht zu gewinnen.
Ja, das kommt auf die Definition von Gewinnen an. Wenn Sie das so sagen, glaube ich, stellt das so ein bisschen die Stimmung dar. Aber Ihre Aussage ist auch insofern verräterisch, weil sie doch die Stimmung vieler Deutschen auch so darstellt und sagt, ja, es ist für die Ukraine nicht zu gewinnen. Wir müssen uns bewusst sein, und ich werde nicht müde, das zu wiederholen, wenn es um die Sicherheit der Ukraine geht und um den Abwehrkampf der Ukraine, dann müssen wir uns im Klaren darüber sein. Da dürfen wir keine Illusionen haben. Die Ukraine verteidigt unsere Sicherheit. Wladimir Putin hat erst jetzt in der vergangenen Woche gesagt, ja, Russland hat keine Grenzen. Wladimir Putin hat gesagt, er möchte die Sowjetunion wiederherstellen. Der Untergang der Sowjetunion war die größte Katastrophe des letzten Jahrhunderts, sagt er. Und wenn Sie sich einmal anschauen, welche heute selbstständigen, unabhängigen Länder, die auch Mitglieder der NATO sind, umfassen, dann muss man schon sagen, also dieses etwas von außen draufschauen ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Das geht unsere Sicherheit an und ist in unserem ureigensten deutschen Interesse, im Interesse unseres Landes, dass Russland diesen Krieg verliert. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, und es wird jetzt noch wichtiger, wir sprechen ja noch über die Amerikaner und die Republikaner und den wahrscheinlichen Präsidenten. Wir werden in Deutschland uns noch umschauen. Wir werden mehr für unsere und für die europäische Sicherheit aufwenden müssen. Und diese Diskussion, diese große gesellschaftliche Diskussion in Deutschland, wie viel ist uns Sicherheit wert, die findet noch nicht statt.
Warum findet die nicht statt? Weil das die Frage, meine erste Frage impliziert ja genau, also die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen. Zur selben Zeit sagen wir, es wird unsere Freiheit verteidigt. Das wird ja auch von allen wesentlichen Politikern in Deutschland und in Europa wiederholt. Es scheint aber dennoch so zu sein, dass die Unterstützung, insbesondere dann auch was die Waffen angeht, sehr zögerlich funktioniert.
Ja, Sie haben das sehr gut dargestellt. Genau so ist es. Da fehlt es leider nach einem wirklich großartigen Beginn der deutschen Bundesregierung nach diesem schrecklichen Überfall geht es darum, dass auch die Bundesregierung hier die entsprechende Führung vermissen lässt. Was konkret zu werden, die Rede des Bundeskanzlers am 27. Februar 2022 nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine war staatsmännisch. Das war so eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede, wo er klar gesagt hat, wir müssen die Ukraine unterstützen, wir müssen mehr für Verteidigung ausgeben, wir müssen dann auch wirklich das über langfristig machen. Der Einzige, der dieser Linie heute noch folgt, ist der Verteidigungsminister, der sagt, wir müssen kriegstüchtig werden, der beschwert sich, wenn jetzt unter der Führung des Bundeskanzlers im Kabinett der Haushalt festgelegt wird und der eben nicht ausreichend ist für das Verteidigungsministerium im Hinblick auf das, was das Verteidigungsministerium leisten muss. Einerseits Unterstützung der Ukraine, andererseits und vor allem, das ist notwendig, hier die Aufstellung der notwendigen Kapazitäten, damit wir verteidigungsfähig sind, damit wir kriegstüchtig sind, damit Wladimir Putin gar nicht erst auf die Idee kommt, das zu machen, was er angekündigt hat, nämlich wieder Russland zur geografischen Größe der alten Sowjetunion zu bringen.
So, und Deutschland und Frankreich streiten sich ja so ein bisschen auch darum, wer macht eigentlich mehr für die Ukraine. In Summe ist aber Europa schlussendlich ja auch nicht der große Unterstützer. Welche Rolle spielt Europa überhaupt, wenn es darum geht, den Krieg schlussendlich auch zu beenden? Weil es geht ja nicht nur darum, dass man definiert, was ist der Sieg der Russen, respektive der Sieg der Ukrainer, was bedeutet das territorial, sondern was bedeutet das dann auch in der Zukunft? Also welche Rolle spielt Europa schlussendlich am Verhandlungstisch, wenn darüber geredet wird, ein Szenario zu entwickeln, wie sieht es nach einem möglichst baldigen Friedensverhandlungen aus?
Ja, ich glaube, wir brauchen unser Licht nicht ganz unter den Scheffel zu stellen. Wir sind jetzt schon bei der Unterstützung der Ukraine schon so etwa bei der Hälfte im Vergleich zu dem, was Amerika macht. Das muss mehr werden, aber wir machen schon viel. Wir nehmen viele Flüchtlinge auf, wir machen viel Wirtschafts-, Finanzhilfe. Europa macht schon sehr viel, aber das ist eben auch notwendig in Anbetracht der Tatsache, dass Russland eben den Krieg intensiv fortsetzt, ja sogar nochmal eskaliert. Ich darf daran erinnern, es ist jetzt gerade mal 10 Tage her, dass Russland das wichtigste Kinderkrankenhaus in Kiew angegriffen hat. Ja, also Wladimir Putin schreckt vor nichts zurück, auch nicht davor, Krebspatienten, Kinder, die unter Krebs leiden, die dort behandelt werden, mit Raketen anzugreifen. Wie tief kann man sinken? Das muss man wissen. Er hat keine Grenzen, er begeht Kriegsverbrechen, er hat 20.000 ukrainische Kinder entführt. Das muss man sich mal vorstellen, was das für die Eltern bedeutet. So, und deswegen ist es wichtig, wir können das nicht kleinreden. Wir müssen die Ukraine unterstützen, wir müssen sie unterstützen so, dass es zu Verhandlungen kommt. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Es ist ganz wichtig, dass Verhandlungen stattfinden, aber diese können nur stattfinden und Erfolg haben, wenn die Ukraine aus einer Position der Stärke agiert. Wladimir Putin hat ja gesagt, ja, er ist bereit zu verhandeln, aber Vorbedingung ist, dass das, dass die Regierung ausgewechselt wird, dass weitere Territorien abgegeben werden an die Ukraine, dass die Ukraine neutralisiert, also praktisch unter den Schirm der Russlands gerät. Und das ist für die Ukrainer natürlich nicht akzeptabel. Wie gesagt, die Ukraine muss aus einer Position der Stärke, einer Position, in der Wladimir Putin zum Kalkül kommt, dass eine Fortsetzung des Krieges, der ja täglich Hunderte von Menschenleben auf russischer Seite kostet, dass die Fortsetzung für ihn belastender ist, als wenn er sich dann auf Verhandlungen, auf einen Frieden einsetzt. Für diesen Fall glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass Europa beteiligt ist. Nach der letzten Aggression Russlands gegenüber der Ukraine 2014, 2015 waren es ja der französische Präsident Hollande und Bundeskanzlerin Merkel, die die Verhandlungen geführt haben. Und Präsident Obama hat das unterstützt und begleitet, aber Europa hatte die Führung. Und ich glaube, weil es ja da auch um europäische Sicherheit letztlich geht, ist es wichtig, dass auch da Europa, das heißt auch Deutschland, Führung übernimmt und sich da nicht versteckt. Aber so weit sind wir noch nicht. Es muss die Ukraine weiter unterstützt werden. Diese Zögerlichkeiten, die wir leider von Anbeginn an beobachtet haben, vor allen Dingen auf deutscher Seite, dürfen so nicht weitergehen, sondern wir müssen einfach die Ukraine unterstützen. Wir müssen uns bewusst sein, nochmal, dass Wladimir Putin glaubt, er sitzt am längeren Hebel, und diesen Glauben müssen wir ihm nehmen, und dafür braucht es auch deutsche Führung.
So, Sie sind selber Diplomat. Man hat ja in Deutschland manchmal den Eindruck, dass die wesentlichen Friedensverhandlungen in deutschen Talkshows geführt werden. So viele schlaue Leute sitzen da und sagen auch, was los ist und wie es weitergeht. Was ist denn eigentlich realistisch? Wie und wo werden derzeit Verhandlungen geführt? Oder gehen Sie davon aus, dass gar keine Verhandlungen derzeit laufen?
Also es gibt Kontakte, ganz sicher. Man bekommt es gelegentlich mit, wie in der vergangenen Woche, als bekannt wurde, dass der amerikanische Verteidigungsminister mit seinem russischen Kollegen gesprochen hat. Wir haben auch gesehen, jetzt, das ist etwa ein Monat her, dass unter der Vermittlung der Golfstaaten es auch einen Gefangenenaustausch gegeben hat. Wir wissen auch, was humanitäre Fragen anbelangt, dass die UNO eine Rolle spielt. Also es wird auf jeden Fall, gibt es Gespräche, die die Öffentlichkeit nicht so mitbekommt. Aber eben die Grundlage für Verhandlungen, die zu einem Ende des Krieges führen, zu einer Lösung, diese Grundlagen sind noch nicht gegeben.
Jetzt gibt es ein Staatenbündnis, das nennt sich BRICS. Das ist seit knapp 20 Jahren einer wahllosen, quasi wahllosen Definition eines Ökonomen entsprungen, hat sich aber dann tatsächlich auch in sowas entwickelt wie ein Staatenbündnis. Wie schätzen Sie das ein? Wie schätzen Sie BRICS als internationalen Player ein?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Vereinigung, die es zu beachten gilt. Man braucht aber jetzt nicht unbedingt Angst davor zu haben und zu glauben, da wird jetzt ein neues G7 oder eine neue NATO oder so etwas draus. Dafür sind die Länder, die Mitgliedstaaten von BRICS viel zu unterschiedlich. Also der chinesische Präsident Xi Jinping und der indische Premierminister Modi stehen sich letztlich verfeindet gegenüber. Es gibt territoriale Konflikte, es gibt den großen Wettlauf, wer ist jetzt das bevölkerungsreichste Land, wer wird langfristig das wirtschaftsstärkste Land. Da gibt es sehr große Unterschiede zwischen den beiden. Wenn Sie die Mitgliedstaaten anschauen, da gibt es große Unterschiede. Also da braucht man keine Angst vor zu haben, dass sie jetzt ein kohärenter Mitspieler auf der internationalen Bühne sind. Was vereint die? Und das ist ein wichtiger Punkt. Was sie vereint, ist, dass sie unzufrieden sind mit der gegenwärtigen internationalen Ordnung, die sie als sehr stark USA dominiert sehen. Diese Dominanz lehnen sie ab und haben sich also da zusammengeschlossen, indem sie eine Alternative bilden wollen. Nur außer, dass sie eben gegen etwas sind, haben sie bisher noch nicht bewiesen, dass sie etwas positiv auf die Reihe kriegen. Wichtig für uns ist, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass wir auch die Sorgen, die in den Ländern des sogenannten globalen Südens bestehen, in Afrika, Asien, Lateinamerika, dass wir diese Sorgen ernst nehmen, dass wir sehen und darauf antworten, dass im Hinblick auf das Wirtschaftswachstum, die Verschuldung, die Folgen des Klimawandels, hohe Energiepreise, Versorgung mit Nahrungsmitteln, das sind alles Probleme, mit denen die Länder, die in BRICS sind oder überhaupt Länder im globalen Süden mit zu tun haben, mit konfrontiert sind. Und da haben sie oft das Gefühl, dass wir das nicht ernst genug nehmen, nicht genug investieren, uns nicht genügend drum kümmern. Und daraus kommt das. Und das ist ein Grund, weswegen ich zum Beispiel als Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, seitdem ich das übernommen habe, auch sehr viel mehr Vertreter des globalen Südens eingeladen habe, damit sie von Kolumbien über Ghana bis hin zu Guatemala und den Malediven und Philippinen, die haben alle in München eine Stimme, und ich möchte auch, dass sie auch die Gelegenheit haben, hier unseren Vertretern von Europa, der transatlantischen Gemeinschaft, dass die auch mehr konfrontiert sind mit den Herausforderungen, Anliegen, die Länder des globalen Südens, mit denen sich die Länder des globalen Südens konfrontiert werden.
Vielen Dank für die Erklärung, Herr Häusgen.
Ja.
Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Gerne. Dankeschön.